Also zum Beispiel, was ich super cool fand, war dieses, okay, wir monetarisieren irgendwie Open Source. Weil Open Source halt wirklich, keine Ahnung, die Entwickler sind immer Burnout und die haben keine Kohle. Das heißt, wie kann ich denen irgendwie von dem ganzen Wert, den die schaffen, was abgehen, dass sie davon leben können? Ist ja eine super gute Vision. Also mal abseits von Meme-Coins und weiß der Geier was. Das Problem ist jetzt, du hast die Nicht-Krypto-Variante, so Hugging Face und sowas zum Beispiel, wo Leute halt ihre eigenen Modelle bauen, AI-Research einbauen, experimentieren und so weiter. Und die kriegen dafür nichts. Dieses Ding boomt wie Scheiße. Es funktioniert unglaublich gut und die Leute tragen dazu bei. Es gibt verschiedene Varianten, wo du Krypto verdienen kannst für deine Beiträge und es funktioniert überhaupt nicht. Wo du dir eigentlich denkst, so, warum zum Geier?
GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter neuen Technologien wie Web3, NFTs, Blockchain, AI und dergleichen steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Mein Gast heute bringt wieder eine sehr persönliche Story mit, eine sehr interessante Reise mit, und zwar spreche ich mit Max Gutsche. Und aufmerksame Hörer wissen es vielleicht, Max war in Folge 55 schon mal dabei, das ist fast 100 Folgen her, fast 2 Jahre her. Und da haben wir über Tokenomics gesprochen und warum Tokenomics so wichtig sind. Seitdem hat sich einiges getan, sowohl im ganzen Krypto- und Web3-Space als natürlich auch mit AI. Und so hat Max auch eine interessante Reise mitgemacht, auch als Product Builder, als Gründer. Und wie genau die aussieht, das hören wir uns jetzt an und tauchen mal in die verschiedenen Themen so ein, tauchen uns so ein bisschen darin ein, was sich, oder werfen mal so ein bisschen einen kritischen Blick auf den Krypto- und Web3-Space gerade und schauen aber auch uns mal an, was eigentlich gerade im Bereich AI oder Automatisierung so passiert. Damit will ich gar nicht mehr vorwegnehmen. Wir steigen ein. Let's go. Max, herzlich willkommen zurück im NFT und Web3 Insider Podcast. Ist eine Weile her, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben und wir haben diesmal auch ein paar andere Themen mitgebracht. Doch bevor wir reinsteigen, vielleicht erstmal ein, hallo, wie geht's dir?
Ja, mir geht's eigentlich hervorragend. Mir geht's besser auf jeden Fall als der Kryptowelt.
Ja, das ist aber nicht so schwer, glaube ich. Also
das ist wirklich nicht so
das,
schwer.
Das ändert sich vielleicht auch irgendwann wieder, aber das ist auch ein Thema, was wir heute haben. Das letzte Mal, als du hier on warst, habe ich dich noch als Mr. Tokenomics vorgestellt, denn das war dein Fachgebiet, ist aus meiner Sicht immer noch. Also wenn ich irgendwo Tokenomics nur höre, dann denke ich sofort an dich. Und wenn ich da Fragen habe, bist auch du meine Anlaufstelle. Du machst mittlerweile aber ein paar andere Sachen. Aber vielleicht lass uns mal da zurückgehen und nochmal ganz kurz für die erste Folge noch nicht gehört haben, die verlinkt man natürlich unten nochmal, aber auch nochmal so eine kurze Vorstellung. Wer bist du? Was machst du so?
Ja genau, ich bin Max. Wir kommen ja aus derselben Gegend. Also ich komme südlich von Freiburg durch, glaube ein bisschen östlich. Und ich war schon immer, ja seit ungefähr 6 Jahren oder so, mache ich Produktmanagement, Design, Analytics. Also dieses Ganze, wie bringe ich Produkte irgendwie, wie baue ich die, wie bringe ich die auf den Markt und solche Sachen. Und mit der ersten Krypto-Hype habe ich mich halt vor allem, weil ich mich immer schon für so Geschäftsmodelle interessiert habe, so für Plattformen und Marktplatz-Geschäftsmodelle, habe ich gedacht, okay, krass, ich glaube, so Tokenisierung und irgendwie Token-Ökosysteme und Ökonomien werden halt irgendwie das nächste neue Geschäftsmodell, weil es natürlich irgendwie viel mehr Möglichkeiten gibt, anstatt irgendwie rigider Strukturen, sage ich mal, dynamisch solche Megaplattformen aufzubauen. Es gibt ja auch ein paar, die tatsächlich funktionieren. Und da habe ich mich dann so über 1,5 Jahre reingefressen, habe da Beratung gemacht, hatte auch ein paar eigene Ideen. Und das hat so einigermaßen ganz gut funktioniert. Aber wirklich auch die Projekte, die wir da gemacht haben, ich glaube, davon ist kein einziges mehr am Leben. Und ja, was man daraus lernen kann, ist halt, glaube ich, sozusagen, wenn eine neue Technologie kommt, ich glaube, gerade bei Krypto war das halt richtig krass, dass die Leute eine wilde Vision und Ideen hatten, aber das hat dann nicht wirklich manifestiert. Wenn du das jetzt mit AI siehst, dann kannst du es halt direkt benutzen. Keine Ahnung, weißt du, du kannst da direkt reingehen und wenn du es ein bisschen lernst, hast du sofort einen Mehrwert. Das hatte man damals nicht, aber man hatte natürlich irgendwie große Ideen und die sind dann, weißt du, dieses ganze bevor ich hier einen ewigen Rant und Monolog halte, dieses ganze Governance-Thema und diese Tokenisierung und Token-Ökonomie und so weiter, das war alles ultra schön und gut, aber viel zu komplex und ist dann irgendwie, hat sich der größte Teil davon nicht materialisiert. Ja.
Ich glaube, man sieht es ja auch heute, ne? Wenn du irgendwie ChatGPT aufmachst, dann hast du da irgendwie, das kennst du von Google, dann hast du da ein Feld, gibst das ein und kriegst was raus. Ist super geil. Um irgendwie mit Token überhaupt irgendwas machen zu können, ja, ist der Prozess noch ein bisschen anderer mit Wallet einrichten und Krypto verstehen, Blockchain verstehen, dir den Seed Phrase irgendwo aufschreiben und so. Also da sind wir schon immer noch weltentfernt. Lass uns mal ruhig noch ein bisschen ranten, weil ich glaube, es tut auch ganz gut, manchmal einen kritischen Blick zu haben. Was diese ganze Vision, ne, von gerade Token Economy, also da ist ja, hast du gesagt, das waren ja wirklich so wundervolle Visionen, da kann man echt viel mit machen, da funktioniert, das ist ja auch ein Stück weit eine Problemlösung, weil einfach viele Sachen wirklich deutlich besser funktionieren würden, grundsätzlich, wenn es vielleicht nicht so komplex wäre. Wie ist so deine Sicht heute auf das Thema? Also denkst du immer noch, das wird funktionieren, aber es dauert vielleicht einfach noch 10, 20 Jahre oder sagst du, hey, es ist, also wenn sich nicht ABC ändert, dann hat das Ding eigentlich keine Chance?
Also ich glaube eigentlich immer noch daran, dass das funktionieren kann. Ich glaube allgemein an einem viel krasseren Zeithorizont. Und so ein bisschen die Problematik war halt, sich zu überlegen, okay, also zum Beispiel, was ich super cool fand, war dieses, okay, wir monetarisieren irgendwie Open Source. Weil Open Source halt wirklich, keine Ahnung, die Entwickler sind immer Burnout und die haben keine Kohle. Das heißt, wie kann ich denen irgendwie von dem ganzen Wert, den die schaffen, was abgehen, dass sie davon leben können? Ist ja eine super gute Vision. Also mal abseits von Meme-Coins und weiß der Geier was. Das Problem ist jetzt, du hast die Nicht-Krypto-Variante, so Hugging Face und sowas zum Beispiel, wo Leute halt ihre eigenen Modelle bauen, AI-Research einbauen, experimentieren und so weiter, und die kriegen dafür nichts. Dieses Ding boomt wie Scheiße. Es funktioniert unglaublich gut und die Leute tragen dazu bei. Es gibt verschiedene Varianten, wo du Krypto verdienen kannst für deine Beiträge und es funktioniert überhaupt nicht. Wo du dir eigentlich denkst, so, warum zum Geier? Ja, genau. Also, und da denke ich mir halt immer so, ich weiß nicht, ob Menschen das in dem Fall überhaupt wichtig ist. In dem Fall verdienen die halt kein Geld, aber kriegen halt das Wissen von all den Leuten, die da beitragen, und natürlich auch so eine gewisse Reputation. Und da das zu finanzialisieren oder so, ist irgendwie haben wir da menschliches Verhalten noch nicht verstanden oder wir können es auch noch gar nicht irgendwie abbilden in diesen Ökonomien. Und das zieht sich halt bei vielen Sachen durch. Zum Beispiel, ich finde auch super cool, wie hieß dieses Ding? Impossible Cloud oder sowas aus Deutschland, was für mich eigentlich klar ist, dass es irgendwann nicht nur irgendwie Amazon und Azure und weiß der Geier was gibt, sondern dass du praktisch alle herumliegenden Ressourcen nutzen kannst von irgendwelchen Datenbanken und Centern und weiß der Geier was und daraus eine dezentrale Cloud machen kannst. Das wird sicherlich irgendwann kommen, aber aktuell ist es Leuten halt noch komplett egal. Die denken sicher, die denken, weißt du, wir sitzen auf Azure, wir sind irgendwie auf AWS angebunden, weil das halt einfach, es ist einfacher, es ist mir egal, ob es dezentralisierter und sicherer ist, weil wir sind ein Zwei-Leute-Team, wir können auf gar keinen Fall mehr Maintenance-Work machen mit irgendeiner dezentralen Cloud, die uns um die Ohren fliegen kann. Und das ist halt immer noch so das Problem, das wird sich jedes andere, und das Problem ist, umso höher du in dieser Hierarchie von Mittelstand und Unternehmen gehst, haben die noch viel weniger Bock auf Risiko. Das heißt, außer dieser kleinen Kryptoblase, die halt so super, wir sind super, Anonymisierung, Datenschutz und weiß da was, Dezentralisierung, ist es denen, wollen die Leute das halt nicht, weil es dir mehr Arbeit erzeugt und natürlich auch der Mehrwert manchmal sehr unklar ist. Und ich glaube, da ist man halt einfach noch nicht da, zu sagen, hey, guck mal hier, nimm das. Das ist billiger, das ist sicherer, weil im Endeffekt, es gibt irgendwie, ich glaube, von der Gesamtbevölkerung gibt es 1% Dezentralisierungsmaxis, der Rest scheißt da komplett drauf. Ja. Use my language.
Nee, klare Worte. Ich glaube, das war auch die große Ernüchterung, ne? Das war sehr schön beschrieben, irgendwie was so von Hype, hey, jetzt wird alles irgendwie tokenisiert und dann wird alles besser oder dezentralisiert. Auch hinzu, hey, eigentlich interessiert es keinen und aus verschiedenen Gründen. Ne? Erstens, du hast heute Standards, also auch da wieder, gerade die Unternehmen, die haben halt heute irgendwie dann SLAs und dann stehen die da irgendwo drin, dann kann man sich drauf verlassen und dann gibt es eine Partei, die einhalten muss. Wenn du jetzt sagst, hey, es ist alles also es gibt keine Standards und die wenigsten sind bereit, dann da als Pionier rauszugehen. Oder ich finde auch dein Beispiel sehr gut. Also im Grunde geht es ja auch bei diesen ganzen Token-Ökonomien um Incentivierung, ne? Aber wenn die Leute gar nicht, also den finanziellen Anreiz haben, sondern das machen, weil sie Teil der Community sind, weil sie da Status bekommen, ne, indem sie irgendwo, keine Ahnung, indem Leute ihnen dankbar sind, indem sie einfach Spaß haben bei dem, was sie machen und bei dem, was sie dabei lernen, dann brauchen die den Token nicht als finanziellen Incentive, ne? Genauso wie, ich glaube, ein Beispiel auch Social Media. Social Media dezentral aufzubauen, das macht so viel Sinn. Das macht so viel Sinn. Aber Stand heute ist es den Leuten wichtig oder wichtiger, dass es einfach ist. Du connectest dich, du hast deine Bilder, scherst dir, ob jetzt da irgendwie Meta hinten, was die damit machen dürfen, das liest sich keiner durch und im Zweifelsfall gibt es dann kurz eine Schulterzucken. Und ich glaube, es ist halt eine Reise. Also ich glaube auch, der Zeithorizont ist deutlich länger. Ich sehe immer noch nach wie vor, deswegen gibt es im Podcast ja auch noch die Vorteile. Ich glaube aber, das ist eine Reise. Das ist auch Verhaltensänderung, auch digitaler Besitz ist in den jüngeren Generationen hat der eine ganz andere Rolle, ja, eine ganz andere Bedeutung als jetzt bei älteren Generationen, als bei den Boomern, wo das Konzept vielleicht erstmal, wo man das Konzept erstmal überhaupt erklären muss. Aber auch da, ne, Gaming, gleiches Beispiel. Klar ist es für uns cool oder in der Bubble eigentlich das Nonplusultra, wenn du die Sachen wirklich besitzen kannst, die du da irgendwo erspielst. Aber 90% der Gamer haben da überhaupt keinen Bock drauf. Also und die Dinger dann zu handeln und zu traden und was weiß ich was, sondern die wollen einfach spielen. Und in dem Fall das Ding halt im Spiel gewinnen und dann nutzen. Also von daher, ja, ist, glaube ich, noch eine spannende Reise vor uns. Du hast auch so ein paar Sachen gesagt, wo du gesagt hast, hey, die haben funktioniert. Was wären so für dich Leuchtturmprojekte, wo du sagst, hey, da sieht man, es geht in die richtige Richtung, die haben funktioniert, da gibt's irgendwie, da ist ein Token auch sinnvoll.
Naja, also ich meine, ob der Uniswap-Token zum Beispiel sinnvoll ist, ist immer so eine große Diskussion. Diese ganzen Governance-Themen. Aber ich glaube, Decentralized Finance ist halt, okay, da brauchst du halt, in Finance brauchst du halt irgendein Geld oder irgendeinen Wert oder irgendwas, was transferiert wird. Das funktioniert ja auch. Und ich meine, klar, Uniswap, ich glaube, das jagt irgendwie 150 Milliarden an Assets im Jahr durch die Pipelines. Das ist natürlich im Vergleich zum Finanzwesen nichts. Aber es ist stabil, egal wie hart es runterbricht. Dieses System funktioniert weiter. Und da gibt es ein paar coole Ansätze. Und ich denke halt, alles, was irgendwie der Finance-Bereich ist, halt der Layer, wo es weiter funktionieren kann. Und keine Ahnung, du siehst, dass selbst Russland mittlerweile Krypto benutzt, um irgendwelche Sanktionen zu umgehen und Geld zu verschiffen und so weiter. Das heißt, das ist ein System, was funktioniert und es wird auch weiter funktionieren. Das wird sich sicherlich auch weiterentwickeln. Ob es das Finanzwesen so ersetzt, keine Ahnung, aber ich denke, es kann auf jeden Fall es integriert sich in gewissen Teilen und da sehe ich sowas und dann auch so Tokenisierung von anderen Assets, da sind hier und da so 20-30% Effizienzgewinne, weil du das einfach die ganze Zeit machen kannst und so. Du brauchst natürlich trotzdem irgendwie dieses Legal Framework dahinter, also nur weil du irgendwie einen Token hast, brauchst du immer noch den Vertrag oder das Dokument oder so. Das wird sich sicherlich weiterentwickeln, aber aktuell sehe ich nicht. Also ich frage mich halt immer, da wurden so viele Milliarden vor 2 Jahren investiert in diese Startups, irgendwie, ich glaube, es waren 90 Milliarden. Davon ist nicht viel übrig geblieben, weil alle Leute halt das gleiche Playbook hatten und das Playbook hat nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Man hat halt gedacht, okay, ich als Startup-Gründer, ich sag's dir, 1,5 Jahre lang allein in SaaS mit allem AWS, Azure aufzubauen, Marketing zu machen, ist schon so krank schwierig. Und jetzt kamen die Leute irgendwie auf die Idee, okay, wir bauen noch eine Token-Ökonomie da drauf, müssen uns Governance überlegen, dass wir irgendwie noch eine Community haben. Und ganz ehrlich, die Komplexität von so einem Ding ist 5-mal höher. Und ich glaube, man muss auch sagen, die Gründer packen das halt einfach nicht. Es ist zu krass und das schaffen nur ein paar wenige. Und das Problem ist natürlich auch, sobald mal einer geschafft wird, gibt es erstmal 100 Copycats von allem. Also es ist so ein schleichender Prozess. Aber, und wo ich halt optimistisch bin, ist, wo es richtig geisteskranke Innovationen es immer gibt, wenn du Open Source hast. Also siehst du bei der KI genauso wie bei Krypto. Sobald Open Source Developer Zugang haben zu irgendwas, kopieren können, drauf aufbauen können, geht's ab. Das heißt, in Krypto ist ja fast alle Protokolle, alles ist irgendwie Open Source. Das heißt, die Innovation wird da weitergehen, auch wenn es natürlich weniger sind. Schauen wir mal, was rauskommt.
Ja, sind wir gespannt. Wir bleiben dran. Ich glaube, ja, es gibt halt einfach auch wahnsinnig viele Bereiche, ne? Und es war sonst immer so, hey, ein Token wird das lösen. Und ich erinnere mich, du hast damals schon immer gesagt, hey, warum brauche ich dann Token? Also bei irgendwie wirklich 80% der Fälle war der Token einfach nur, weil es gerade in war und weil es wahrscheinlich mehr Funding gab, wenn man einen Token gemacht hat. Und dabei hat man eigentlich nur Komplexität geraced, weil so ein Token eigentlich gar keine Problemlösung war. Ne? Ich glaube, mittlerweile der Vorteil von so einem veräppten Hype, von so einem Bärenmarkt ist, dass man wirklich schaut, okay, wo macht es Sinn, diese Technologie einzusetzen? Und auch da ist noch viel Pionierarbeit. Also gerade Tokenization von irgendwie Reward-Assets, ne? Das kann ja auch alles sein. Oder auch so das Beispiel Dezentralisierung von Cloud-Lösungen, wo, also Stichwort irgendwie Deepin. Also das sind ja alles Themen, wo jetzt große Hoffnung dran ist, aber wo, glaube ich, einfach so der Prozess eine Weile mal laufen muss, wo man ausprobiert, wo man sieht, okay, welche Modelle funktionieren, welche funktionieren nachhaltig, wo hat man Mehrwert. Und ja, da wird viel gehen. Ich glaube, da wird auch viel Gutes bei rauskommen, aber es wird ein Prozess sein. Wo das Ganze schneller geht, ist wirklich AI. Aber gut, da sind wir auch schon ein paar Jahre länger dran als Menschheit. Und das ist ja auch, da bist du ja so ein bisschen rein pivotiert sozusagen. Und das finde ich nochmal eine spannende Reise. Du hast nämlich immer gesagt, da haben wir gesprochen, hast gesagt, hey, keine Ahnung, als für Tokenomics, ne, hat schon irgendwie funktioniert und du hattest Kunden und hast mit denen was gemacht. Jetzt hast du vorhin gesagt, hey, jetzt eigentlich kein einziges Modell mehr so richtig am Start, aber es war halt auch so ein bisschen grinden, ne, irgendwie Kunden zu gewinnen, mit denen was aufzubauen, auch den quasi den Mehrwert klar zu machen, warum sie es brauchen und dass sie das brauchen. Und dann hast du gesagt, hey, und jetzt, keine Ahnung, ein paar Wochen das mit dem Startup Unifier live gegangen und die ersten zahlenden Kunden drauf, was halt von der, vom ganzen Angang ganz andere Dynamiken dann hat, ne? Und dann gibt's ja immer so ein bisschen das, so fast schon Meme, dass alle aus dem Crypto-Space in den AI-Space rüberwechseln. Und das haben wir auch beobachtet, ein Stück weit ist es, glaube ich, einfach normal, weil die Leute einfach an Innovation nah dran sind und Sachen ausprobieren und dann merken, okay, ist da was dahinter und dann auch tiefer reingehen teilweise. Aber erzähl mal so ein bisschen, was war so, wie kam das bei dir? Also wo war so der Moment, wo du gesagt hast, hey, keine Ahnung, AI, da passiert so viel und ich habe da eine Idee und ich probiere das mal aus. Und wo kam denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt parke ich das Token-Thema vielleicht mal ein bisschen und fokussiere mich voll auf das Startup?
Ja, also das war, das und das, also ich muss dazu sagen, ich habe vorher schon mit meinem Mitgründer, seit 7 Jahren versuchen wir irgendwelche Sachen zu bauen. Die haben mal mehr, mal weniger funktioniert, alle irgendwie am Ende nicht genug Geld gemacht. Das heißt, wir haben natürlich schon irgendwie Erfahrung gesammelt mit allem, was nicht funktioniert hat. Als wir dann, sage ich mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich hatte so einen Token-Researcher-Kurs, wo ich irgendwie mit ganz vielen Leuten eingeladen habe. Es gab irgendwie 9 Sessions und es gab VCs dabei und so weiter. Und auf jeden Fall hatte ich diese ganzen Recordings irgendwann. Und dann ich war relativ spät, sage ich mal, zu dieser AI-Bubble. Also es war schon so seit 3 Monaten so richtig krank und am Ballern und so weiter. Und man muss es auch ganz ehrlich sagen, ich und mein Mitgründer, ich habe so ein Tool gesehen, wo einer so Podcast-Automatisierung gemacht hat. Das schreibt irgendwie automatisch deine Podcast-Descriptions, deine Titles und so weiter. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, ja, brauche ich nicht unbedingt, aber es wäre irgendwie geil, wenn ich meine ganzen Recordings da durchjagen kann, weil ich ja so viel habe. Keine Ahnung, damals wollte ich irgendwie ein E-Book schreiben oder sowas und dachte mir, okay, keine Ahnung, das funktioniert ja wohl. Hab das meinem Mitgründer gesagt, hab gesagt, Junge, knall mal die API da rauf. Das war noch GPT 3.5. Weißt du, wir haben so viel probiert, es hat nicht geklappt. Wir kopieren jetzt einfach dieses Tool für unseren Use Case, machen es mal ganz simpel und legen damit los. Und das war auch so ein ultra krasses Learning, was ich aus dem Crypto-Space dann raus mitgebracht habe. Man muss nicht immer so verdammt innovativ sein am Anfang. Also gerade bewegen wir uns jetzt mit Unifier im Marketing. Und Marketing ist ja, Content Marketing ist ein geisteskrank großer Markt. Also vorher war ich immer irgendwie der Tokenomics-Spezialist, da gab es irgendwie 80 Leute davon. Und das war so ein winziger Markt und alle haben um die gleichen Kunden gekämpft. Und Unifier war sehr lange scheiße. Also nicht wirklich scheiße, aber schon es hat nicht so richtig funktioniert, es war instabil, die KI hat irgendeinen Mist ausgegeben. Aber trotz allem habe ich schneller Leute dazu bekommen zu zahlen, weil einfach dieser Markt so krank groß ist und dieses Problem so hart. Und ich bin mittlerweile so, dass ich wirklich komplett davon wegswitche, in irgendwelchen kleinen Expertenmärkten, Nischenmärkten unterwegs zu sein, sondern mich so komplett darauf denke, okay, wenn ich jetzt was baue, ich suche mir einen dicken, fetten Markt, der immer noch weiter wächst, wo super viele Leute sind. Scheißegal, wie viel Wettbewerb es da gibt. Ich muss ja auch nur, wenn ich mit Unifier irgendwie 10.000 Kunden komme, dann mache ich damit so viel Geld, dass ich nie wieder arbeiten muss. Oder 1.000 wäre schon richtig geil. Und so habe ich gedacht, so, ich würde niemals 1.000 Tokenomics-Kunden finden. Beratung und SaaS ist sowieso was anderes, aber du verstehst das Prinzip und ja, so ist es dann daraus gekommen. Und dann habe ich sogar in der so Ende meines Kurses oder so habe ich gemerkt, okay, Junge, du hast schon immer Software gebaut, du hast jetzt 1,5 Jahre Krypto-Ausflug gemacht. Hier ist jemand, das war die erste Subscription, war 69 Euro im Monat. Und da dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, das ist die Opportunity of a Lifetime. Das machen wir jetzt. Und ich hatte Geld gespart noch und dachte mir, okay, jetzt mache ich ein Jahr lang nichts anderes. Und dann so lief das dann und keine Ahnung. Da gab es dann natürlich andere Schwierigkeiten, aber es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, glaube ich.
Glaube ich auch wenn man sieht, was bisher alles passiert ist. Ne? Da können wir ja so ein bisschen reingehen, weil ich glaube, das ist super interessant und wahrscheinlich für den einen oder anderen, der zuhört, auch inspirierend. Diese Transition zum einen, aber dann auch zu merken, hey, da ist eine Chance. Und eigentlich so ein bisschen auch so, hey, am Anfang dein eigenes Problem gelöst. Ne? Also hast gesagt, hey, ich habe hier einen Haufen Videomaterial, irgendwie Longform, Format und da ist so viel drin eigentlich. Aber um das Ganze irgendwo zu verwenden, bräuchte ich halt nochmal ganz viel Zeit und dann ist die Frage, was mache ich überhaupt damit? Ne? Und jetzt kommt ja KI so ein bisschen ins Spiel, wo man sagt, okay, da gibt es einfach Möglichkeiten, wie man sagt, hey, das ist da und du kannst jetzt mit einer Hilfe, mit deinem persönlichen Assistenten das Ganze einfach in verschiedene Formate gießen. Also letztendlich, oder da vielleicht deine Worte, was macht Unifier genau? Also vielleicht damit wer es nicht kennt, auch so ein bisschen Kontext hat, was ihr jetzt auch gebaut habt.
Genau, also was wir gebaut haben, ist vom Anfang bis Ende, wir versuchen es relativ simpel zu halten. Du kannst im Prinzip Podcasts, Videos, Webinare, mittlerweile auch Textdokumente hochladen und daraus, also deinen Content repurposen in andere Formate. Das sind mittlerweile 32 Formate oder so, können LinkedIn-Posts sein, Twitter, also Tweets, mittlerweile sogar ganze E-Books, das kann riesig sein und der Prozess ist eigentlich super einfach. Du wählst aus, was du brauchst, lädst deinen File hoch, das wird dann automatisch im Hintergrund direkt von so einem Transcription-Service, so einer API transkribiert, dann gehen wir rauf, natürlich über so mittlerweile relativ sophisticated, mit so einem Prompt Engineering und AI Framework, was das geht dann da durch, extrahiert ein paar Ideen, extrahiert irgendwie Titel, versucht zu verstehen, was ist da in meinem Ding drin und genau, nimmt es dann und schreibt es halt eben in die Formate um. Und das war eine Weile ziemlich basiert auf meinen eigenen Sachen, was wir heute dann launchen oder gestern schon so soft gelauncht haben, ist, mittlerweile kann man auch also alles selber bauen, was man haben will. Also man kann irgendwie bei LinkedIn gehen, sich einen großen Creator rauslegen, sagen, hey, geiler Post, ich will eigentlich meinen eigenen Inhalte so wie der schreiben und dann kann ich das rausziehen und in so eine Content Library passen und dann kriegst du halt, wenn du dir dann eine Library aufbaust, halt irgendwie 40 LinkedIn-Posts basierend auf deinen eigenen Inhalten und es scheint tatsächlich so zu sein, dass vor allem Marketingagenturen und kleinere Creator, so YouTuber, Podcaster, da ist so der ICP-Schnitt, das sind so unsere besten Kunden aktuell und auch viele deutsche Agenturen tatsächlich, was mich überrascht hat.
Hast du eine Idee, woher das kommt? Also warum gerade ihr seid ja auf Englisch und international unterwegs, auch mit Deals auf Plattformen wie AppSumo etc. Aber hast du eine Idee, woher das kommt, dass gerade das in Deutschland? Seid ihr hier nochmal auf irgendwelchen Events unterwegs gewesen oder habt ihr hier nochmal anders vermarktet oder ist das Zufall?
Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ich kann dir das nicht beweisen, aber wir wachsen hauptsächlich oder kriegen unsere Kunden über Suchmaschinenoptimierung und am Anfang halt über LinkedIn. Und natürlich LinkedIn habe ich ein paar Mal drüber gepostet allgemein. Das hat relativ viele Leute reingebracht und natürlich, weil ich irgendwie in Deutschland bin, waren die meisten Leute davon irgendwie deutsch. mit denen ich irgendwie auch aus der Krypto-Szene irgendwie im letzten Jahr Kontakt haben. Und ich glaube auch, dass Google über Impressum und die weiß ja, wo unsere Server stehen und unsere IP, dass es auch weiß, dass ich in Deutschland bin und mir dadurch mehr deutschen Traffic schickt.
Was suchen die Leute bei euch? Was sind so Suchbegriffe? Weißt du das? Oder worauf optimiert ihr?
Also, ich meine, das ist, man muss dazu sagen, der Markt ist geisteskrank kompetitiv, also wirklich hardcore. Deswegen sowas wie Content Marketing oder so brauchen wir gar nicht versuchen. Das heißt, wir haben viele so gratis Tools gebaut, keine Ahnung, E-Book Title Generator und so weiter. Mittlerweile haben wir auch so eine KI-Übersetzungslösung, die übersetzt uns das dann auf Deutsch und dann kann ich das deutsche Keyword raussuchen und dann packen. Genau, also für viele, viele Tools haben wir, einige Templates, so irgendwie LinkedIn-Post-Template. Wir haben ja, YouTube-Tools, Podcast-Tools, YouTube-Transcript-Generator und so weiter. Das heißt, meistens kommen die dann über diese Tools auf die Webseite, erkennen, was wir machen und dann seien sie halt ab und kommen durch den Funnel in den Free-Trial. So funktioniert das aktuell. Aber ja, Suchmaschinenoptimierung ist auch ein absolutes Schlachtfeld in solchen Märkten, muss man sagen.
Was da so interessant ist, ist, also du hast ja vorhin selbst gesagt, man muss nicht immer Innovationen haben, ne? Also im Grunde auch so, wer ein bisschen irgendwie schon mal mit ChatGPT oder anderen LLMs gearbeitet hat, der kann auch sein Transkript irgendwo herbekommen, ne? Kann das selbst machen, kann da ein bisschen prompten und spart sich auch schon viel Zeit. Aber ich glaube, der große Benefit und was ich bei eurem Tool so cool finde, ist, wie einfach ihr es gemacht habt. Also wirklich, ich gebe den YouTube-Link beispielsweise ein von unserer Podcast-Folge jetzt und dann wähle ich aus, hey, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte die Podcast-Description, ich möchte LinkedIn-Post, ich möchte Twitter-Post und dann kann ich noch so ein bisschen variieren den Prompt, ne, kann auch vielleicht noch ein paar Beispiele von mir mit angeben, auch so meine oder die mit der Library, dann auch so meine Sprache, meinen Stil mit reinbringen und dann ist es im Grunde ein Knopfdruck und das Ding ist da und dann muss ich ja auch nicht, und da ist ja dann so viel da, das fand ich auch spannend, wie ihr es gelöst habt, dass da nicht ein Post rauskommt und dann denke ich mir, boah, den kann ich irgendwie nicht nehmen, ne? Oder ist irgendwie Glücksspiel, jeden dritten kann ich verwenden. Sondern da kommt halt einiges raus, dann kann ich sagen, okay, hey, die Idee ist cool und auf die wäre ich gar nicht gekommen. Und dann kann ich es ja selbst auch noch umschreiben, ja? Ich kopiere es super easy raus, ich kann es noch ein bisschen anpassen. Und ich glaube, das ist ja an sich nicht die Innovation, die was dahinter steckt, ne, sondern eigentlich ist es Convenience. Also es ist halt super, super einfach. War das von Anfang an auch das Ziel oder hat sich das erst so rauskristallisiert, wo ihr gemerkt habt, hey, also kamt ihr schon von dem, die Leute können es nicht, die brauchen Hilfe dabei, oder kamt ihr davon, hey, wir machen es einfach so einfach, dass die gar nicht anders können, als das bei uns zu machen?
Naja, also ich meine, du kennst vielleicht ein bisschen diese Geschichten von dieser Wrapper-Problematik, dass die Leute gesagt haben, du kannst eigentlich kein Geschäftsmodell mit einem Tool bauen, was irgendwie nur die API callt. Da gab es wirklich, also immer noch, hunderte Tools werden gelauncht, wo halt irgendwie so, ich kreiere mir ein Logo und da ist dann irgendwie Midjourney oder sowas dahinter und es ist halt einfach nur so diese One-Click-Tools. Und ich wusste relativ schnell, okay, wir müssen da weg, aber am Anfang hatten wir keine andere Wahl. Und für einen großen Teil des Marktes, der professionellen Users, war das zu wenig, weil, keine Ahnung, du bist ja auch ein Marketer, du weißt, wie dein Zeug klingen soll, du weißt, was du da drin haben willst. Und wenn du dann irgendwie so ein fertiges Ding von mir bekommst, denkst du so, okay, keine Ahnung, diesen Blogpost umzuschreiben, ich glaube, den können die wahrscheinlich schneller schreiben, wenn ich einfach vom Scratch anfange oder sowas. Und wir haben dann schon, was wir aber natürlich gemerkt haben, war, versuch mal, also ich zum Beispiel mit Content arbeiten in ChatGPT ist ein Krampf. Du brauchst halt irgendwie, ich muss halt irgendwie in einem Spreadsheet oder irgendwo meinen Prompt hinlegen. Dann muss ich in diesem Chat-Interface iterieren und sagen so, hey, schreib mir dieses Ding mal um. Und wir waren uns halt relativ schnell klar, okay, wir dürfen nicht dieser Rapper sein. Es hat jetzt über ein Jahr gedauert, bis wir davon weg sind. Aber Leute, das ist halt ein Chat-Interface. Das ist nicht dazu geeignet, um da wirklich mit Content zu arbeiten. Du brauchst da halt einen Editor. Und du brauchst, und dieses ganze Prompten ist natürlich, wenn du jetzt irgendwann nach nächster Woche oder so, du kannst alles mit ChatGPT machen oder so. Das geht völlig. Du müsstest aber halt irgendwie 200 Prompts managen, müsstest darauf iterieren, müsstest deine Uploads managen und so weiter. Und klar kannst du das alles machen, wenn du ein Student bist oder jemand hast, der halt noch nicht, oder sag ich mir, der Zeit hat, ist das gar kein Problem. Aber in B2B hat niemand Zeit. Und deswegen versuchen wir halt einfach zu nehmen, wir nehmen die ganze Komplexität, die du hast, abstrahieren wir. Wir haben eigentlich ein Prompt-Management-Tool mittlerweile. Es gibt Prompt-Management-Tools für Leute wie uns und wir haben eigentlich eins für Marketers gebaut hinten dran. Und natürlich haben wir verschiedene Models, die verschiedene Sachen gut können. Das heißt, wir, und dann natürlich dieser Transcription-Service. Das heißt, wir bauen halt alle Sachen zusammen, damit dieser Workflow so effizient ist wie möglich. Und irgendwann werden sich halt Leute überlegen, okay, keine Ahnung, meine Marketingstunde kostet irgendwie $80. Ich kann irgendwie Unifier für 60 kaufen, spart mir 5 und dann ist es raus. Und ja, genau, da versuchen wir natürlich weiter drauf aufzubauen, zu sagen, okay, zu viel dieses Workflows, was natürlich auch noch richtig geil wäre, wäre irgendwie Scheduling, dass du halt einfach sagen kannst, okay, ich füge noch mein so ein bisschen Projektmanagement hier, Kommentar, Fabian, hey, jag mir mal noch irgendwie meinen Karussell-Post hier rein. Der Text ist schon da, klick auf Done, Approve und dann jagst du das direkt an LinkedIn. Das wäre natürlich ultra fett. Und dann hast du den gesamten Workflow von deinem Podcast bis zu all deinen Plattformen. Das wäre natürlich krass.
Das wäre in der Tat der Hammer. Ja, aber also da merkt man auch zum einen, wie ihr denkt, ne, oder dass die Problemlösung auch einfach da ist. Also was wir am Anfang hatten, wo du Tokenomics, jetzt musst du erstmal Problembewusstsein vielleicht auch noch schaffen, ne, und sagen, okay, warum müssen wir das vielleicht so oder so machen? Und hier sind die Leute bereit zu zahlen, weil die Rechnung halt relativ einfach ist. In dem Moment, wo ich das in wenigen Minuten machen kann, wofür ich sonst Stunden brauche, und selbst wenn ich es mit vielleicht nur ChatGPT selber mache, brauche ich immer noch signifikant Zeit. Bin ich vielleicht schneller, als wenn ich alles schreibe, aber ich brauche immer noch Zeit. Und jetzt habe ich ein Tool, wo ich alles sozusagen aus einer Hand bekomme und die ganze Komplexität, die auch nochmal dahinter ist. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht gerade so in dieser Phase jetzt sind. Also jetzt haben viele Leute, es gibt immer noch wahnsinnig viele Leute, die irgendwie noch nicht mal ChatGPT ausprobiert haben. Ne? Also selbst da ist es ja so eine Bubble. Und ich staune jedes Mal auch so auch Professionals, ne, wo du denkst, hey, du musst doch das schon mal ausprobiert haben. Das würde dann, egal was du machst, das würde dein tägliches Leben weiß ich nicht, so viel erleichtern. Und die Leute sagen, nee, habe ich noch nicht, habe ich schon mal von gehört. Also passiert ja gerade viel, oder? Und ich so, okay. Also auch da ist ja noch Bubble, aber ich glaube, dass so diese Convenience und ihr seid das beste Beispiel, auch wenn dann Marketingagenturen da sind, die sagen, hey, also die Rechnung ist super simpel, ich spare halt eine Menge Stunden und damit Geld oder kann diese Stunden einsetzen, um noch mehr Geld zu verdienen mit neuen Kunden, und gleichzeitig habe ich hier was, was mir genau diesen Prozess abnimmt und ist halt super einfach. Wo geht bei euch so ein bisschen die Reise hin? Siehst du das auch gerade als großen Vorteil? Und jetzt hast du schon gesagt, hey, es wäre geil, eigentlich diese Suite zu werden, wo du dann sagen kannst, hey, ich mache noch das Scheduling, ich mache noch irgendwie, ich packe verschiedene andere Formate vielleicht noch mit rein. Ist das die Richtung? Oder siehst du verschiedene, vielleicht, weiß nicht, Industrien, Märkte, wo du sagst, hey, da kann man ein bisschen, da passiert gerade viel, da wollen wir stärker reingehen. Was sind so ein bisschen die Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Also das Ding ist natürlich, dadurch, dass Suchmaschinenoptimierung irgendwie mein Hauptkanal ist, habe ich nicht unbedingt Spielraum zu sagen, hey, ich will jetzt nach Marketingagenturen gehen, weil das halt schon hart umkämpfter Bereich ist. Aber wir wollen halt natürlich auf jeden Fall den Workflow mehr abbilden. Das heißt, dass die Leute diese App eigentlich nicht mehr verlassen müssen. Und eigentlich so die Idee ist, ich kann irgendwie alles nehmen, sei es PDFs, Artikel, Webseiten, ich kann alles da reinschmeißen in Unifier, habe da meine Informationen oder im AI-Speech-Kontext und kann dann von diesem Kontext, sage ich mal, sagen, okay, ich schreibe jetzt ein E-Book aus meinen eigenen Blogposts, aber auch die von meinem Konkurrenten und meinem Kollegen, weil, seien wir mal ehrlich, wir benutzen alle, lesen alle viel Informationen von anderen Leuten, und solange man die ein Shoutout macht und den Leuten auch sagt, hey, ich habe euren Content benutzt, ist es super. Das heißt, die Idee ist eigentlich, wir jagen alles rein. Unifier hat alle Templates, du kannst alles bauen, was du willst. Das heißt, Input geht rein, du kannst auswählen, was du brauchst. Und wenn du dann natürlich noch schedulen kannst oder, sag ich mal, in einem geilen AI-Editor mit diesem ganzen Rewrite, Replace, Tone-Gedöns und so weiter, wenn du das dann noch hast, kannst du zumindest, sage ich mal, am richtigen Zeitpunkt in deinem Workflow kannst du sagen, hey, lass mich da mal reingehen, ich schreibe das mal hier ein bisschen um, ich habe irgendwie neue Informationen gefunden, du kennst es ja auch, du liest jeden Tag irgendwas, ich habe einen neuen Blogpost gefunden, den will ich jetzt noch in mein E-Book packen, also nehme ich jetzt irgendwie den Teil der Informationen und jag den in den Paragraphen rein oder so, oder mach da irgendwas Neues, also so praktisch, dass du sehr so viel automatisiert wie möglich, aber du kannst auch eingreifen, wenn du das möchtest. Und genau, der Input ist egal, du kannst alles reinschmeißen und kannst eigentlich alles, was irgendwie Text ist, rauskriegen. Und ganz groß in der Zukunft, ich meine, so Text-to-Video und so weiter, da gibt es einige Leute, die Sachen machen. Es ist noch nicht gut genug für Windig, deswegen lasse ich die anderen Leute R&D machen und sobald das da mal eine API gibt, können wir uns auch überlegen, ob wir das dann machen und dann da reinschmeißen. Genau.
Sehr cool. Cooler neuer Ansatz, die Innovation jetzt nicht oder die Energie nicht selbst drauf zu verschwenden, in Anführungsstrichen, aber da voll reinzugehen, sondern zu sagen, hey, wir nehmen das, was funktioniert, was sich bewiesen hat, wo wir, glaube ich, alle, die gerade in dem Space unterwegs sind, immer noch early sind, ne, also auch immer noch früh und wo, glaube ich, so viel Potenzial da ist. Was waren vielleicht noch so ein paar Learnings, die du hattest? Ein paar hast du schon genannt, aber sagst, hey, ihr habt auch vielleicht noch ein paar Fehler gemacht, irgendwie ein paar Herausforderungen gehabt, die ihr überwältigen musstet. Kommen da ein paar hoch, wo du sagst, okay, das würde ich vielleicht nächste Mal auch anders machen oder hey, da haben wir, das würde ich wieder so machen, aber da haben wir einfach super viel gelernt, es war ein bisschen schmerzhaft, der Zeitpunkt oder die Reise.
Genau, also Learnings, ultra viele, schmerzhafter natürlich. Wie gesagt, eine Sache ist, und natürlich habe ich als Berater natürlich auch immer gegen sowas beraten, aber halt einfach wenige Use Cases, also fokussiere dich auf einen Use Case, war bei uns ein großes Problem. Wir haben halt direkt irgendwie LinkedIn-Posts und Twitter-Threads und die waren dann nicht gute Qualität und wir waren eigentlich in so einer endlosen Spirale von, okay, die LinkedIn-Posts sind nicht gut genug, okay, Twitter ist nicht gut genug, LinkedIn-Posts sind zu teuer, also müssen wir irgendwie den Prompt iterieren und die ersten 5 Monate sind wir eigentlich immer irgendwie von einem Asset zum nächsten gesprungen und das war alles nicht so richtig geil. Und dann haben wir irgendwie auch so eine Problematik. Wir haben zum Beispiel, wir mussten Prompts schreiben und sind da halt iteriert hatten relativ schlechte Prompts und haben über Monate lang versucht, es zu verbessern, aber die waren schon einfach schlecht. Und wir haben nicht die richtigen Frameworks benutzt und nicht unbedingt das beste AI-Research gelesen und so weiter. Also wirklich dieses, okay, ich nehme einen Use Case, mache den wirklich gut. Alles, was ich mache, ist irgendwie von qualitativ hochwertig, aber halt im Kleinen, in einem Ding. Und dadurch hatten wir halt monatelang so eine App, die vieles konnte, aber nichts richtig gut. Und das war dann natürlich, da ging es nicht so richtig beim Wachstum und so weiter. Und klar, wir hatten da mal ein paar 100 Euro und so. Dann haben ein paar Leute wieder gecancelt. Dann kamen ein paar Leute dazu. Und es war so ein Prozess, wo ich sagen würde, das Leichteste, was man machen kann. Und es geht auch wieder zurück. Man muss nicht innovieren bei allem. Geh hin, such dir ein einfaches Pricing-Model von einem Konkurrenten und kopier den Scheiß. Versuch nicht irgendwie direkt wieder dir ein eigenes Ding aufzubauen, was halt noch komplizierter ist als andere Sachen. Das heißt, das habe ich früher schon immer mit anderen Learnings gemacht, aber halt unser Design-System ist von Lemon Squeezy Now. Die haben so ein ganzes Design-System auf Figma gegeben. Das heißt, such dir, wie machen es die besten Leute? Such dir das raus, mach's 80% so und du bist besser als der Rest. Und das hat halt wirklich, glaube ich, ja, es hat schon so 7-8 Monate gedauert, bis wir jetzt in diesem Drive sind, dass wir richtig Sachen bauen können. Die sind stabil, die funktionieren, die können auch von hunderten Nutzern benutzt werden. Und was natürlich auch ultra geil ist, die AI-Modelle sind billiger und besser. Wir können die viel besser instruieren und dadurch steigt die Qualität einfach massiv an. Und ja, also ich glaube, Unifier ist jetzt erst so richtig geil, weil halt der Rest auch mitgezogen hat. Das heißt, das war eine gute Entwicklung. Aber ja, also wirklich dieses unfokussiert sein, priorisieren, zwischen Features rumspringen und man fällt immer wieder da rein in diese Problematik, dass man halt eben zu viel will, das nicht gut genug macht und dann oftmals müssen wir dann irgendwas launchen, es funktioniert dann nicht und dann müssen wir es, nachdem wir es gelauncht haben, wieder verbessern, bevor wir was anderes launchen können. Und du bist in so einem endlosen Verbesserungszyklus. Das macht unglaublich unproduktiv. Und ich glaube, es hat schon, ja, so sage ich mal, bis November, von März bis November, vielleicht Dezember, hat es gedauert, bis wir diesen ganzen Drive hatten. Und ja, ich muss ja sagen, ich bin, glaube ich, dreimal fast pleite gegangen in der Zeit. Also ich hatte einmal noch 300 Euro auf dem Konto. Es ist schon krank schmerzhaft. Also ich glaube, ich hatte schon auch mal so 2-3 Wochen, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, jetzt habe ich eine Depression oder ein Burnout oder beides. Also es war geisteskrank anstrengend. Ich meine, wenn es jetzt natürlich funktioniert, werde ich unfassbar happy sein. Und es funktioniert ganz gut eigentlich mittlerweile. Aber der Weg dahin war so unfassbar schmerzhaft. Und eine Sache, die ich jetzt auch mitbekommen habe von Leuten, die meisten Gründer haben halt gesagt, Junge, das ist halt auch einfach ein bisschen ein Marathon. Nach 12 Monaten, die meisten Kack-AI-Tools werden tot sein. Wenn du dann noch zu denen gehörst, die überleben und die sich dann so verbessert haben, dass sie wirklich in diesen Märkten bestehen können, dann geht's ab. Und es scheint so, dass wir das, also ich meine, ich kenne ja auch, wir haben auch mittlerweile ziemlich viel Mitbewerber und so weiter von der ganzen Welt, aber dadurch, dass wir halt einfach so kontinuierlich unsere Suchmaschinenoptimierung aufgebaut haben, unsere Website, unsere Autorität und dieses Produkt immer weiter getrieben haben, sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich denke mir, okay, diese ganzen Mitbewerber meinetwegen, aber wir sind jetzt in einer Position, wo wir schnell genug sind, geile Features bauen und eben diese Vision, glaube ich, dann in den nächsten Monaten immer weiter ausrollen können. Aber ja, ich sag's dir.
Ja, ich glaube, das wird oft unterschätzt von außen. Ne? Das sieht immer so aus, hey, über Nacht Erfolg, aber was dahinter steckt und gerade so diese Ausdauer. Und da kann man, ich glaube, so ein paar Erfolgsrezepte hast du auch genannt, also auch schnell starten, schnell Kunden gewinnen, ne? Dann auch, damit man merkt, hey, löst man ein Problem, wofür Leute bereit sind, auch Geld auszugeben. Und dann, glaube ich, diese Mischung aus diesem Fokus zu haben und zu sagen, okay, ich lasse mich nicht von rechts und links und noch irgendwie shiny Objects ablenken, sondern ich konzentriere mich auf den Use Case, mache den richtig geil, löse Probleme und dann baue ich das weiter. Aber das kommt automatisch, glaube ich, immer mit Setbacks, ne? Immer mit, und ja, ich kann das voll nachvollziehen, dass du sagst, hey, dann, keine Ahnung, ausgebrannt, völlig fertig und dann aber durchzuhalten und dann in einem Jahr noch da zu sein, in 5 Jahren noch da zu sein, wo dann jeder sagt, ah ja, die hatten es ja einfach, weil das war ja gerade der AI-Hype, als sie gestartet sind. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt. Von daher, also vielen Dank schon mal für die transparenten und ehrlichen Einblicke. Ich glaube, das inspiriert auf der einen Seite immer, auf der anderen Seite ist es halt einfach eine Challenge, da auch dran zu bleiben. So eine Frage habe ich noch, so ein bisschen kritisch auch jetzt. Du hast auch ein paar Mal gesagt, hey, Sachen kopieren, ne, oder auch vielleicht von anderen Content nehmen, ist ja nichts anderes, als wenn ich den lese und vielleicht auch so ein bisschen rephrase. Könnte man jetzt sagen, auf der anderen Seite könnte man sagen, die ganze Debatte um Urheberrechte, ne, also die wird ja gerade in Deutschland auch nochmal ganz anders geführt als vielleicht im amerikanischen Raum. Wie siehst du das Thema? Also vielleicht was auch von dem, was eure Kunden nutzen, wie eure Kunden vielleicht gewisse Anforderungen haben und wie du auch aus einer Unternehmersicht, der in Deutschland die Firma hat und von da auch quasi global anbietet, wie siehst du das Thema Datenschutz, Urheberrecht und Stand jetzt und wo geht's vielleicht hin und was ist auch so gerade State of the Art vielleicht?
Also ich versuche das mal zu trennen. Also so als Persönlichkeit bin ich bei sowas eher Kommunist. Ich finde Urheberrecht eigentlich relativ sinnfrei. Und ich komme da auch drauf, warum. Weil natürlich, jetzt hast du die Problematik, dass einer dein Buch nimmt und halt einfach, keine Ahnung, irgendein Rewrite-Tool nimmt, seinen eigenen Ton da drauf knatscht und es dann publishen kann. Das macht natürlich keiner, weil der Autor davon natürlich meistens schon irgendwie ein Following und ein Standing hat. Das heißt, die Leute würden sagen, ja, cool, du Fuzzi mit 8 Followern auf LinkedIn, das ist ja auf gar keinen Fall dein Ding. Und wahrscheinlich die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass der das versucht zu publishen, zu launchen oder so und es wird niemanden interessieren. Das ist halt so ein bisschen die Problematik. Und das Ding ist halt, ich meine, ich habe so viele Bücher, da gibt es auch ein richtig geiles Buch, How Innovation Works. Es ist super verrückt, wie halt so, der macht so die Geschichte der Innovation über 200 Jahre und alle Leute haben halt aufeinander aufgebaut. Also es gab irgendwie 7 Leute, die gleichzeitig die Glühbirne erfunden haben. Über irgendwie eine Zeit von 15 Jahren und teilweise kannten die sich gar nicht. Teilweise kannten die sich. Aber das Problem ist halt, alle Innovation, egal wie verrückt sie ist, baut halt irgendwie auf der Arbeit von anderen auf. Und da, wie wir das einfach bei Unify machen würden, ich habe das tatsächlich auch in den Terms and Conditions, wenn ich rausfinde, dass Leute extrem Plagiarism machen, dann würde ich sie eventuell bannen. Also wenn ich halt rausfinde, dass sie halt einfach, keine Ahnung, sag ich mal, haufenweise Bücher in eine andere Sprache übersetzen und die dann publishen, dann würde ich mir rausnehmen, das darf ich als Unternehmer, darf ich sagen, so guck mal hier in meinen Terms of Services, ich nehme mir das Recht raus, dich rauszukicken. Kann man machen. Allerdings würde ich sagen, so Urheberrecht von Sachen, keine Ahnung, die ich im Internet publish, es ist so ein bisschen wie die Schreibmaschinenproblematik. Es ist so, klar, also man könnte das von Hand kopieren, und von Hand irgendwie plagiarisen. Jetzt kannst du es halt mit KI 100-mal schneller machen. Aber der Prozess ist der gleiche. Deswegen würde ich sagen, so, es ist schwierig. Es ist, also ich würde versuchen, einfach der Moderator zu sein, um zum Beispiel so Fake News und so weiter. Wir haben Content Moderation APIs, der ganze Scheiß kommt eh nicht durch. Das wird direkt an der API rausgejagt. Das heißt, das ganze Zeug ist eh schon raus. Das kann schon relativ schnell gehen. Wir hatten einen Heilpraktiker, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie Impfgegnertum war oder so, aber es war auf jeden Fall so, sage ich mal, ein bisschen unwissenschaftlicher. Hätte ich jetzt kein Problem damit. Das wurde von OpenAI schon abgelehnt. Das heißt, solche Informationen, das ist halt einfach, das ist bei denen und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee dahinter. OpenAI entscheidet, was sie akzeptieren und nicht. Und ich muss halt für mich entscheiden, was ich auch akzeptiere und was nicht. Aber solange, ich meine, ich denke mir halt zum Beispiel, wenn ich jetzt ich überlege mir zum Beispiel, ob ich ein Buch darüber schreibe, und ein Buch schreiben würde bei mir bedeuten, ich mache irgendwie 3-4 Recordings über alles, was ich mit Unifier gelernt habe, wie man irgendwie eine Innovation mit generativer AI umsetzt. Habe ich natürlich auch viel gelesen, sage ich mal, von verschiedenen Quellen, von verschiedenen Büchern und so weiter. Und diese Bücher würde ich natürlich auch nehmen und diese Informationen da reinklatschen. Ich müsste es halt zitieren. Das heißt, das ist halt eigentlich der Prozess, den die Leute ohne KI auch schon gemacht haben. Und jetzt, ja, ist es so ein bisschen fraglich natürlich, wo ich natürlich komplett verstehe und was unsere Kunden wollen zum Beispiel auch nicht, dass wir irgendwas mit den Daten machen. Ich sage denen auch immer, hey, die liegen bei euch im Ordner, aber wir jagen da auf gar keinen Fall irgendwelche Algorithmen drüber. Was ich natürlich verstehe, ist, wenn ich habe keinen Bock, dass irgendeine Firma von mir ein Avatar erstellt und mit mir wirbt, zum Beispiel. Ich glaube, bei solchen Sachen ist da die Grenze erreicht, wo du sagen kannst, okay, ich mixe und matche nicht mehr, sondern ich benutze irgendjemand anderen. Und natürlich gerade bei Leuten, die irgendwie Fiction schreiben oder keine Ahnung. Ja, du verstehst, was ich meine. Also auf Herr der Ringe irgendwie, ich mache eine Fantasy-Welt, die eigentlich auf Herr der Ringe basiert oder so, da wird es dann kritisch. Aber ich frage mich, wo will man da die Grenzen ziehen? Ich habe absolut keine Ahnung.
Ich glaube, das wird auch eine spannende Frage für die nahe Zukunft sein. Also auch so diese Avatare, ne? Also es ist ja super einfach, also Deepfake ist schon länger ein Thema, aber heute kann es halt jeder. Also heute kann jeder, der irgendwie ein paar AI-Twins bedient, könnte jetzt aus unserer Aufnahme hier von YouTube mit uns beiden irgendwie ein fiktives Gespräch stattfinden lassen mit Sachen, die wir nie gesagt haben, die aber täuschend echt aussehen. Und ich glaube, da kommt vielleicht auch Good Old Web 3 wieder durch, wenn wir dann über irgendwelche Signaturen reden, wenn wir über Proof of Humanity reden, etc. Also da, ich glaube, da gibt's wirklich interessante Überschneidungspunkte, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Nee, vielen Dank für die Einblicke. Ich sehe es bei vielen Themen ähnlich und du hast aber auch den, gerade wenn man auf anderen Content explizit zugreift, der Best Practice ja auch schon genannt, nämlich einfach die Credits entsprechend auch dazu geben, wo sie angebracht sind. Und ich glaube aber, dass sich da noch viel entwickeln wird und wir am Ende aber nur das Ganze auf Steroids sehen, was es bisher eh schon gab. Also auch sowohl ich nehme irgendwelche Ideen und verkaufe sie als meine eigenen, was oft nicht funktioniert, auch wenn ich entsprechend nichts besser mache oder keinen Mehrwert schaffe für die Audience, sondern nur des Kopieren willens, dann ist das Ganze auch, ja, bringt das Ganze auch nichts, ne? Und andersrum gab es, glaube ich, die Leute auch in der Vergangenheit schon, die entsprechenden Follower hatten, aber das Buch dann vielleicht nicht selbst geschrieben haben, sondern da war halt ein Ghostwriter dahinter, weil der halt mehr Zeit hat, besser schreiben kann, wie auch immer. Und das ist jetzt halt die KI. Was ich gerade spannend fand, ist, wie du gesagt hast, hey, wenn ich ein Buch schreiben würde, dann würde ich mich hinsetzen, das aufnehmen und dann einfach mal runterquatschen in ein paar Recordings und dann wäre eigentlich in ein paar Schritten über Unifier das Buch da. Von daher sehen wir ganz, ganz viele mögliche Anwendungsfälle für jemanden, der irgendwie Formate hat oder auch sagt, hey, ich wollte ein Buch schreiben, aber ich krieg's einfach nicht hin, mich hinzusetzen und zu schreiben. Dann haben wir jetzt auch die Lösung gehört, nämlich setz dich hin, sprich ins Mikro, transkribier
es schön.
Genau, und haus in Unifier rein. Du hast so eine kleine Überraschung mitgebracht für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe Bock, das mal auszuprobieren.
Genau, also das müssen wir uns noch überlegen, wie wir das genau machen, aber wir werden auf jeden Fall mal einen Coupon-Code aufstellen. So, also der Free-Trial ist eh free, können Leute sowieso gratis ausprobieren und dann sagen wir mal so irgendwie 3 oder 6 Monate die ersten 50% off.
Da machen wir, genau, wir hauen einfach einen Link in die Shownotes sowieso zu dir, zu Unifier und auch zu einfach einer einfachen Typeform, da einfach kurz euch anmelden, anklicken und dann schickt mal den Voucher-Code zu. Das heißt, wer Interesse hat, einmal mal einen Free-Trial ausprobieren. Das ist auch schon die vorletzte Frage, also wo findet man dich, wo findet man mehr über euch?
Genau, also Unifier AI und Fire, also wie das Feuer auf Englisch. Genau, auf LinkedIn auch. Ich bin da ironischerweise nicht so aktiv aktuell, obwohl ich ein Tool habe, was das eigentlich verbessern sollte, weil ja, ich mache so ultra viele Sachen. Aber da kann man auf jeden Fall auch einfach mich adden oder mir eine Message schreiben. Ich antworte da eigentlich immer. Und ja.
Cool. Alle Links nur einen Klick entfernt in den Shownotes. Und damit sind wir bei der letzten Frage. Und das ist die Tim Ferriss Billboard-Frage. Wenn du ein großes Billboard hättest oder auch digital so eine Message verbreiten kannst an alle Leute, die es sehen, die dran vorbeilaufen, die irgendwie auf die Website klicken, was wäre so deine Message, die du mitgeben möchtest?
Das war interessant, weil das hatten wir schon mal bei Krypto und ich kann mich nicht ganz genau erinnern, was ich da gesagt habe.
Wir machen den Vergleich direkt.
Ja, genau. Wenn ich das wüsste, wäre das natürlich ein geiler Vergleich. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wäre gar nicht irgendwas Technisches, aber ich würde sowas irgendwas draufpacken wie so die Leute so. Also was ich aktuell sehe, ist sehr viele. Die Leute sind so extrem ideologisch veranlagt, ob in Technologie oder Politik oder Meistergeier was. Ich würde irgendwas sowas wie Don't be ideological oder weißt du, hinterfrag deine eigenen Gedanken, irgend sowas. Weil, ja, also ich finde es manchmal mittlerweile absurd, wie krank wir aufeinander einprügeln. Ob wir gendern oder jemand ein bisschen konservativer ist oder ein bisschen linker oder sowas und keine Ahnung. Also ich bin eher linker. Ich habe einen guten Freund aus Amerika. Das ist so ein Indianer-Republikaner vom Land und es gibt eigentlich trotzdem keinen Grund. Wir sind so dermaßen voneinander entfernt, meinungstechnisch, und wir kommen trotzdem miteinander klar. Und ich denke mir jedes Mal, Leute, bitte, also nicht, versucht nicht immer aufeinander einzuprügeln. Hinterfragt eure Ideologien, fresst nicht alles, was ihr in irgendwie Social Media seht. Ich glaube, ja, irgendwie sowas wie Don't be ideological, chill out, irgend sowas. Ich glaube, wir müssen mal alle einfach mal so eine Sekunde runter. Das wäre ganz nice.
Mal durchatmen, unterschreibe ich zu 100%. Perfekt, ja, perfektes Schlusswort auch dazu noch. Max, vielen, vielen Dank für die Insights. War mir eine Freude, dich wieder hier zu haben. Und ich bin mir sicher, wir hören noch ganz viel von dir. Und ja, ihr bleibt dran, ihr macht weiter. Und für jeden, der es ausprobieren möchte, einfach mal unten klicken, Free Trial, oder euch ins Typeform eintragen. Dann gibt es einen Voucher-Code von Max.
Perfekt.
Muchas gracias.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Eine kurze Frage. Soll ich mehr auch solchen Content machen? Wir hatten heute die Reise von Max von Tokenomics zu AI, zu einem KI-Startup. Doch wenn du mehr Content auch über Startup-Stories, über KI, über Automatisierung hören möchtest, dann lass mich das doch kurz wissen. Du findest unten in der Typeform, die wir schon erwähnt haben, 3 kurze Fragen. Eine davon ist, ob du den Voucher für Unifier haben möchtest. Dann bekommst du ihn natürlich auch direkt zugeschickt. Also einfach kurz ausfüllen und du bekommst den Voucher für Unifier, dass du das Tool auch ein bisschen länger günstiger ausprobieren kannst. Die anderen 2 Fragen gehen genau in die Richtung, welchen Content möchtest du hier im Podcast hören? Soll ich einfach bei Web3, Blockchain, Krypto bleiben und NFTs natürlich? Oder soll es auch ein bisschen in Richtung Automatisierung, in Richtung KI gehen? Oder soll alles ein bisschen gemischt werden? Also lass mich das gerne wissen. Dein Feedback wäre unheimlich hilfreich für mich. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihm gerne weiter. Schick ihn doch weiter an jemanden, der diesen auch unbedingt hören sollte. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Peace and out.